Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Vanessa Funk aus Coburg in Bayern. Vanessa ist Autorin einer Fantasy-Trilogie. Im ersten Band, Ahava Lamia, Flammendes Erwachen, geht es um die 16-jährige Sophia, die einen Zugang in eine andere Welt namens Orbis entdeckt. Band 2 wird voraussichtlich Ende Oktober 2025 erscheinen. Im Podcast gibt Vanessa einen Einblick in ihre Arbeit, aber auch in die Welt des Buchhandels und der Verlage. Sie erzählt, wie sie sich ihren Traum vom ersten eigenen Roman verwirklicht hat, wie sie Figuren und Welten erfindet und warum wir alle mehr Fantasie haben sollten. Noch eine kleine Anmerkung. Irgendwas war mit Vanessas Mikrofon los. Ab und zu gibt es ein paar Störgeräusche. Das ist aber nicht oft und auch nie lange. Also, viel Freude beim Zuhören. Hallo Vanessa!
Hallo Leni, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich total. Ich habe dich ja eingeladen. Es ist ja manchmal auch andersrum, dass sich Menschen bei mir bewerben sozusagen oder melden. Aber ich habe dich auf Instagram entdeckt und dachte, das ist sehr spannend, was du da machst. Ich fand, dass du total sympathisch rübergekommen bist und habe jetzt im Vorgespräch auch schon gedacht, du hast, glaube ich, sehr viel zu erzählen und ich freue mich jetzt, dass du hier bist.
Dankeschön. Also es freut mich natürlich, dass du mein Instagram gefunden hast, weil ich meine, heutzutage braucht man es ja, ne? Social Media, du kommst ja ohne gar nicht weiter. Ich habe das natürlich schon viel länger. Erst war es ein privates Konto, dann habe ich es eben fürs Buch umgestellt. Und man macht sich ja, ist ja bei dir auch so unheimlich viel Mühe, macht Videos, macht Szenen und denkt sich gute Überschriften aus. Und hat dann halt trotzdem relativ wenig Reichweite oder so kommt es einem halt auch immer vor. Ja. Ich freue mich über jeden neuen Follower und gucke dann so 2 Tage später rein und denke mir, oh, ein Follower weniger. Denke ich mir, okay, wo ist der wieder hin, ne?
Ja, man macht sich so einen Kopf um diese Zahlen, gell? Das ist ganz
fürchterlich. Das ist ganz schlimm. Also ich bin jetzt auch schon wieder so ein bisschen von diesem Trip runter und immer zu gucken und nachzuschauen. Weil bei vielen hast du ja auch so Fake-Accounts, die dir folgen, damit du denen zurückfolgen sollst. Und sobald du das machst, dann folgen sie dir und so, ne? Da kann man sich gar nicht so drauf versteifen. Wobei ich mittlerweile auch der Meinung bin, es kommt tatsächlich nicht nur drauf an, wie viele Follower du hast, sondern auch wie der Algorithmus dich nach oben schickt. Ich habe schon Leute gesehen, die haben ganz wenige Follower gehabt und die waren trotzdem auf meiner Liste und deswegen, ich glaube, so auf die Zahl selber kommt es, denke ich, gar nicht an. Du musst einfach guten Content machen, du musst echt sein und irgendwann kommen die Leute schon. Also so hoffe ich es zumindest.
Ja, und vor allem nicht zu viel Wert darauf legen ist, glaube ich, wichtig, weil das kann einen richtig, richtig, ja, kirre machen, ne? Dieses ständige Schauen und ständig präsent sein müssen und funktionieren müssen, das ist schon krass. Aber lass uns erstmal über über schöne Dinge reden, so. Weil du hast ja nicht nur Instagram, du hast auch eine Webseite und da habe ich mich ein bisschen umgeschaut und mir ist beim Lesen von deinen Texten ist mir sofort ein Zitat von Michael Ende eingefallen. Das würde ich mal ganz kurz hier zitieren. Was du nicht kennst, das meinst du, soll nicht gelten. Du meinst, dass Fantasie nicht wirklich sei. Aus ihr allein erwachsen künftige Welten. In dem, was wir erschaffen, sind wir frei. Und so ähnlich stand das auch bei dir. Du hattest geschrieben, ein Buch ist viel mehr als nur eine Geschichte. Es ist der Ausflug in eine andere Welt. Es gibt meiner Meinung nach nichts Stärkeres als die eigene Fantasie. Und das hat bei mir total... Ich habe gar kein Wort für so, ja, Resonanz erzeugt, weil das auch etwas ist, wofür ich mich sehr stark mache, für Fantasie als ein ganz wichtiger Antrieb. Magst du mal beschreiben, was glaubst du, warum brauchen wir Fantasie?
Ich finde, Fantasie ist einfach das, was wir ja als Kind oder von Kinderbeinen an gegeben kriegen, was wir aber im Laufe unseres Lebens verlieren. Umso älter du wirst, umso mehr Stress du hast, umso mehr du erwachsen wirst, verlierst du deine Fantasie. Du hast nur noch das echte Leben im Kopf. Und klar, man sollte das echte Leben im Kopf haben, das ist durchaus wichtig, aber die Fantasie eröffnet einem selbst Möglichkeiten, die du in der realen Welt nie hast. In der Fantasie kannst du alles sein. Du kannst überall hingehen, du kannst alles erleben. Es gibt keine Grenzen. Und ich finde, es ist wichtig, dass es einen Bereich im Leben geben muss, wo ich bestimme, wo ich entscheide, was ich will und wie ich es will. Wir sind in der Gesellschaft so vielen Zwängen und Regeln und so unter, ja, untersetzt, dass wir uns nie richtig wirklich entwickeln können. Aber in der Fantasie kannst du frei sein. Und ich glaube, wenn wir mehr Fantasie hätten oder zulassen würden, wäre die Welt anders. Weil wir nicht nur von vornherein sagen würden, nee, das geht nicht oder das kann ich nicht, sondern vielleicht mal sagen, hey, warum nicht? Und deswegen finde ich, ist es ganz, ganz wichtig.
Es ist die Vorstellung, sich etwas anders vorzustellen, als es jetzt gerade ist. Diese genau. Möglichkeit, die finde ich auch total wichtig. Sehr schön gesagt, ja. Seit wann schreibst du Geschichten?
Also tatsächlich schreibe ich schon ewig. Also ich denke, seit ich schreiben kann, schreibe ich. Aber Deutsch war immer mein Lieblingsfach. Und das ist tatsächlich sehr komisch, da bei mir in der Grundschule eine Leserechtschreibschwäche festgestellt worden ist, diese Legasthenie. Und ich eigentlich immer sehr schlechte Noten in Deutsch hatte, weil ich halt mit der Rechtschreibung einfach nicht zurechtkam. Und ich war dann auch so in einem Förderkurs und alles und habe dann halt irgendwann für mich entschieden, ich will das nicht akzeptieren. Ich will das nicht einsehen, dass ich nicht das schaffe, meine eigene Sprache zu schreiben und zu lesen. Und daraufhin habe ich angefangen, wie eine Verrückte Bücher zu lesen und habe mich in so viele Welten geträumt. Und irgendwann hat sich durch dieses viele Lesen und das Auseinandersetzen mit der Sprache diese Rechtschreibschwäche verbessert. Natürlich habe ich heute immer noch so ein paar Probleme und da passiert was, aber dafür habe ich meine Lektorin, die kümmert sich um alles. Das fällt dann Gott sei Dank nicht auf. Und ich habe dann einfach gedacht, ach, du hast so viele Geschichten gelesen, dann schreib doch auch selbst mal was auf. Und dann habe ich halt immer wieder kleine Sachen geschrieben und irgendwann, ich weiß ich noch, da ging es in der 4. Klasse darum, hey, was machen wir dieses Jahr in der Weihnachtsvorstellung? Weil jede Klasse hat irgendwas gemacht zu Weihnachten für die Eltern und so. Und ich habe dann gedacht, ach, ich kann doch einfach ein Theaterstück schreiben, weil ich war damals im Schauspiel bei uns in der Schule und da war ich in dieser Schauspielgruppe und da dachte ich, ja, schreibst du ein Theaterstück? Und da habe ich tatsächlich so einen kleinen Dreiakter geschrieben mit kompletten Skript und Texten und Ablauf und habe das dann meiner Lehrerin gezeigt und die war total begeistert und hat gesagt, ja, hey, komm, das machen wir. Ich habe natürlich die Hauptrolle gespielt, weil hey, war meine Geschichte, also spiele ich auch die Hauptrolle. Und dann haben wir das erst in der Klasse aufgespielt und geprobt und dann tatsächlich haben wir es vor der ganzen Schule aufgeführt. Und ich weiß noch, dass das so ein Schlüsselmoment für mich war, als ich das gesehen habe, dass die Leute alles sehen und mitbekommen, was ich mir ausgedacht habe. Ich meine, die Geschichte war jetzt nicht besonders originell. Die Eltern zu Weihnachten waren sie nicht da, haben es vergessen. Die Kinder waren traurig. Dann wünschten sie sich vom Christkind, dass die Eltern nach Hause kamen. Und natürlich ist es dann auch so gekommen und alle haben zusammengefeiert. Also eigentlich nichts Originelles. Aber ich finde für eine Neunjährige durchaus.
Ich wollte gerade sagen, ja, überhaupt erstmal auch die Disziplin zu haben, an sowas dran zu bleiben. Wenn du jetzt gerade sagst, ein Dreiakter, ja, den man dann auch aufführen kann, dann ist das ja schon eine größere Sache, als jetzt mal eben eine Kurzgeschichte zu schreiben.
Also es hat sich einfach irgendwie so entwickelt und von da an habe ich halt immer so gern geschrieben. Natürlich, umso älter du wurdest, dann kam der Schulwechsel, der Realschulabschluss, Ausbildung. Umso älter du wurdest, umso weniger Zeit hattest du. Du konntest es halt immer nie so machen. Aber ich hatte halt immer im Kopf, ich will ein Buch schreiben. Ich will unbedingt mal ein Buch schreiben. Und irgendwann war dann der Punkt da und dann habe ich gesagt, okay, jetzt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann halt angefangen. Und irgendwann war es ein Buch.
Wow. Ja, da reden wir gleich noch drüber. Was mich noch interessiert, du hast ja auch eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. Du arbeitest auch heute noch als Buchhändlerin.
Tatsächlich nicht mehr. Also ich habe 2013 bei Thalia meine Ausbildung angefangen, habe dann die 3 Jahre gemacht, konnte aber dann nie in diesem Beruf arbeiten. Es ist tatsächlich in so einer kleinen Stadt wie Coburg recht schwierig, als Buchhändlerin zu arbeiten, weil wir haben genau 2 Buchhandlungen, Thalia und dann noch eine kleine Inhabergeführte. Und Thalia hat meistens nur die Chance, auszubilden, weil es gibt die Möglichkeit, entweder 3 Auszubildende zu nehmen oder einen Festangestellten. Und es war halt keine feste Stelle frei. Die andere Buchhandlung war voll. Und wenn ich dann halt weiterhin als Buchhändlerin hätte arbeiten wollen, hätte ich wegziehen müssen. Was halt schwierig ist, da mein Mann einen sehr guten, unbefristeten Job in einer ortsansässigen Firma hat. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich dann tatsächlich nochmal neu zu orientieren.
Ah, okay. Weil das klang für mich so so romantisch, ne? Also du hast jetzt dann den ganzen Tag nur noch mit Büchern und überhaupt, ne? Und ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast dir den Traum von einem eigenen Roman verwirklicht. Wie hast du das gemacht?
Also es ist tatsächlich so gewesen, ich meine, die Geschichte, die war schon
ewig in meinem Kopf, wirklich. Also ich habe immer irgendwie so ein paar Fetzen gehabt und habe immer mal wieder drüber nachgedacht, hier und da kleinere Szenen entwickelt, aber war nie wirklich sowas Komplettes. Dann ist mein Sonnenscheinchen geboren worden, mein Patenkind, und die hat mir dann nochmal praktisch so diese letzte Inspiration gegeben. Dieses Buch habe ich auch ihr gewidmet und dann habe ich mich hingesetzt und habe so richtig angefangen, weil bei diesem Buch ist es tatsächlich so, dass es teilweise echte Erlebnisse sind, die ich da drin verarbeite. Also jede Person oder zumindest die Hauptpersonen basieren auf einer Person in meinem echten Leben. Die Hauptfigur und ihre Zwillingsschwester, das sind ich und meine kleine Schwester. Und dann meine Mama hat einen Auftritt, mein Papa, mein Mann. Also es ist also jede Person
krass,
da drin.
Das ist alles aus deinem Leben genommen.
Ja, also jede Person basiert auf einer Person in meinem echten Leben. Und natürlich sind viele Erlebnisse da drin, die ich auch erlebt habe. Wie zum Beispiel der Schmerz der ersten Liebe. Wie ich da natürlich schon die Hochzeitsglocken habe Leuten hören in meinen jungen Jahren und gedacht habe, ach, der ist es, und natürlich war er es nicht. Und dieser Herzschmerz, den ich danach hatte, wie ich mich danach gefühlt habe. Natürlich ist vieles nicht echt mit den Elementen und die Magie und so. Ich meine, das muss man natürlich damit reinbringen. Aber einiges ist halt tatsächlich so passiert, wie es dann im Buch auch wiedergegeben wird.
Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie reagieren denn Menschen darauf, dass du sie in dein Buch einbaust?
Also das habe ich natürlich vorher gefragt. Also ich habe natürlich gesagt, hey, passt auf, ich schreibe das Buch und ich will das so auch irgendwie mit uns, und werdet ihr damit fein? Und also alle waren dafür. Man kann ja die Personen eigentlich nicht direkt erkennen. Also jemand, der nicht meine Familie oder mich jetzt persönlich kennt, wüsste genau, ah, alles klar, das ist der Vater, das ist der Bruder oder das ist der. Also da kommt man ja nicht drauf, sowohl optisch nicht als auch charakterlich nicht, ne? Und viele haben sich sogar gefreut und meinten, dann weiß ich ja auch schon, dass ich in der Verfilmung mitspiele. Also die haben schon ganz große Ambitionen, die sehen das schon als Film
Hollywood
auf der Leinwand.
Kommt als nächstes.
Mindestens. Ja. Nee, aber da gab es natürlich keine Probleme. Aber ich würde natürlich auch, also ich habe immer Rücksprache gehalten, und hätte jetzt jemand gesagt, er möchte das partout nicht haben, hätte ich halt überlegen müssen, ob ich es ein bisschen anders einbauen kann. Aber da man die Person nicht erkennen kann, ist es eigentlich nicht auf den ersten Blick klar.
Ja. Hilf mir mal mit deinem Titel, wie man den ausspricht. Ahava
Lamia.
Ahava Lamia.
Genau.
Und das ist das erste Buch von einer Trilogie, das heißt, du bist noch dran, das zu Ende zu schreiben?
Ganz genau, ich bin gerade fertig mit dem zweiten Band, was heißt fertig im Sinne, der war jetzt vor kurzem erst bei der Lektorin, die hat die erste inhaltliche Durchsicht gemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, den ersten Schwung zu bearbeiten. Anfang September geht es dann wieder zu ihr zurück, dann überprüft sie das nochmal, dann wird das sprachliche Lektorat gemacht, und wenn jetzt halt noch irgendwas dazwischen kommt, wird es tatsächlich am 31.10. erscheinen, der zweite Band.
Das heißt, du schreibst jetzt schon am dritten auch, nehme ich an, oder?
Also wenn ich dann fertig bin, also sobald das zweite Buch fertig ist, fange ich dann so praktisch mit dem dritten an. So habe ich es mit dem zweiten auch gemacht, aber es geht eigentlich. Also beim zweiten Band habe ich jetzt genau am 1. Januar angefangen und war praktisch zum 1.8. fertig.
Und wusstest du von Anfang an, dass das eine Trilogie wird?
Ja. Das war von Anfang an klar. Also ich hatte von Anfang an genug Stoff für mindestens zwei Bücher. Ich wollte aber keine zwei Bücher noch rausbringen, weil ich das blöd finde. Weil ich gesagt, entweder wird es eins oder es werden drei. Und dann habe ich natürlich das dann auch so ausgelegt, dass es halt für drei Bücher reicht. Man muss halt gerade, wenn man eine Trilogie schreibt oder wenn man mehr Bände schreibt, muss man vorher das schon wissen. Weil du musst ja an der gewissen Stelle den Cut machen und natürlich alles vorbereiten, sonst ist es in sich nicht mehr stimmig.
Das braucht so eine Art Struktur, ne? So stelle ich mir das vor. Magst du mal erzählen, worum es inhaltlich geht, so ein bisschen zusammenfassen?
Genau, also es geht eigentlich praktisch um Sophia, die ist 16 und ja, die zieht mit ihren Eltern um in so eine kleine Stadt, und ihr fällt es einfach wahnsinnig schwer, Freunde zu finden. Die ist so ein kleines Mauerblümchen, immer für sich, ist halt natürlich wahnsinnig gut in der Schule, so eine kleine Streberin, eine Büchermaus, und ist halt gerne in der Natur. Und natürlich hätte sie gern Freunde, aber sie findet halt irgendwie keine. Und dann gibt's halt ihre Schwester, die Cecilia, die sind Zwillinge, zweieig. Die sind nicht nur vom Aussehen unterschiedlich, sondern auch vom Charakter her. Ihre Schwester, die ist so laut und hey, guckt mich an und beliebt und interessiert sich überhaupt nicht für die Schule, shoppt am liebsten und ist halt einfach das Gegenteil. Und dann ist es halt so, dass Sophia sich auch nie richtig normal fühlt. Sie hat irgendwie immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Sie nimmt irgendwas wahr, ob es Gefühle sind oder Schatten oder irgendwas. Und eines Tages ist sie in einem Waldstück und hat sich wieder mal zurückgezogen zum Lesen, sitzt in so einer alten Ruine und sieht dann auf einmal eine Person. Und ist natürlich erstmal total so, oh mein Gott, wer bist du denn? Und ist total geflasht. Und dann stellt sich heraus, dass diese Person aus einer anderen Welt kommt. Und zwar aus dem Orbis. Und der Orbis, das ist praktisch die Heimatwelt der Lamias. Es ist eine zweite Welt, die neben der Menschenwelt existiert. Und tatsächlich ist diese alte Ruine dieses Portal zwischen diesen zwei Welten. Und Sophia geht dann mit ihr mit und entdeckt dann den Orbis und entdeckt dann auch, dass der Orbis in Gefahr ist. Dass es da droht, zum Bürgerkrieg zu kommen, Rebellen und alles Mögliche. Und Sophia erfährt dann, dass das irgendwie mit ihrer Familie zusammenhängt. Und dann geht halt die Geschichte darum, dass Sophia versucht, dieses Familiengeheimnis rauszufinden, wer sie wirklich ist. Es hat viel mit Magie, den vier Elementen zu tun, natürlich auch mit Drama, Herzschmerz. Also es ist so ein typischer...
Das ganze Programm.
Genau, alles, was du bei Fantasy Young Adult brauchst, ist dabei.
Also ist das auch die Zielgruppe, wenn die Hauptfigur 16 ist, dass das für Teenager sich an die richtet, ja.
Also man sagt immer, oder man muss halt Bücher kategorisieren, wenn du sie zum Kauf anbieten willst. Und normalerweise, wenn eine Protagonistin 16 ist, sagt man, das ist noch Young Adult. New Adult fängt immer erst so ab 18 an. Aber die Zielgruppe ist eigentlich offen. Das ist so ähnlich wie bei Die Tribute von Panem oder Harry Potter. Das sind ja eigentlich auch Kinder-Jugendbücher, die aber eigentlich überall halt Anklang gefunden haben.
Ja.
Und wenn ich jetzt so meine Lesungen durchgehe oder die Signierstunden, dann ist es tatsächlich so, dass eigentlich meistens Leute da sind, die nicht dieser Zielgruppe entsprechen. Also es waren bis jetzt ganz wenig junge Leute, sage ich mal. Es sind meistens so Menschen so ab 30, 40. Ich habe aber auch schon ältere Damen gehabt, die schon um die 80 waren. Also da war wirklich alles von Alter war vertreten.
Wie kommst du auf so Namen und Begriffe? Du hast ja jetzt gerade Orbis genannt und Lamia und auch die Figuren haben ja auch selber Namen. Gehst du da auf Suche im Internet oder wie lässt du dich da inspirieren?
Genau, also der Titel, der war mir besonders wichtig, weil ich gerade als gelernte Buchhändlerin weiß, dass du einen guten Titel brauchst. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal ein bisschen mit dem Google-Übersetzer gespielt. Und der Titel ist tatsächlich eine Mischung aus Lateinisch und Hebräisch und bedeutet, wenn du es auf Deutsch übersetzt, einfach Liebeshexe. Weil in dem Buch geht's um Liebe und um nicht eine Hexe im klassischen Sinn, aber halt um Magie. Und dadurch ist diese Kombination entstanden. Und der Orbis, das hat sich tatsächlich irgendwie angeboten. Das war eigentlich tatsächlich eher so ein Witz. Ich habe mit meinem Mann geredet und habe zu ihm gesagt, wie könnten wir denn diese Welt nennen? Und dann haben wir uns so überlegt und irgendwie sagt er mir, gib mir mal einen Orbit. Das sind ja diese Kaugummis. Und ich dann so, Orbis, warte, klingt gut. Und dann habe ich das einfach abgeändert und habe das halt verwendet. Und
das ist ja witzig. Ja.
Bei den Namen tatsächlich, besonders die Namen, die alle aus dem Orbis kommen, die alles mit der magischen Welt zu tun haben, denen ihre Namen habe ich ganz bewusst gewählt. Zum Beispiel hat jeder, der mit dieser sogenannten Königslinie zu tun hat, einen Namen mit A. Weil A im Alphabet als erstes steht, das höchste ist. Und es war mir wichtig, dass man das nochmal durch die Namen einordnen kann, dass die halt zu dieser Königsfamilie gehören. Und die Namen haben natürlich auch jeweils eine Bedeutung. Wenn du dir die Mühe machst und das immer mal wieder nimmst in den Google-Übersetzer. Ich habe dann zum Beispiel eingegeben, Beschützer, beschützend. Mhm. Freundlich, hilfreich. Und da habe ich dann geguckt, was würde das in verschiedenen Sprachen halt heißen und habe daraus dann die Namen abgeleitet.
So ähnlich mache ich das tatsächlich auch bei meinen Theaterstücken, die ich schreibe. Da habe ich manchmal auch das Gefühl für einen Klang, für einen Namen. Oder ich weiß, es soll ein Name sein, der älter schon ist oder der eher nordisch klingt oder so. Und dann suche ich einfach nach Babynamen.
Ja,
und treibe mich da rum und finde dann irgendwann was, wo es plötzlich irgendwie funkt. Und ich denke, das ist es.
Ganz genau. Und so habe ich mir das halt gemacht. Ich meine, es ist immer wieder interessant, wenn du dann natürlich neue Figuren einbringen musst, weil dann brauchen die natürlich auch wieder neuen Namen. Ich meine, mit manchen Figuren, die waren ja von Anfang an eingeplant. Manche, die kamen einfach so. Mit denen habe ich gar nicht gerechnet. Das hatte ich am Anfang nicht bedacht. Ich muss die ganzen Figuren behalten. Also ich meine, ich habe natürlich in meiner Schreibsicht genau eine Auflistung. Wer ist wer? Wer gehört mit wem zusammen? Wer sieht wie aus? Und wer ist mit einem verbandelt? Aber wenn ich schreibe, dann muss ich natürlich das im Hinterkopf behalten. Wer ist jetzt eigentlich da? Wer könnte noch kommen? Wen habe ich vergessen? Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, als ich mit der Geschichte anfing, dass ich so viele Figuren jonglieren muss. Es gibt ja Bücher, da geht es ja meistens so um 2, 3 Figuren vielleicht. Und in meinem sind es gefühlt irgendwie 30. Und ich muss irgendwie alle irgendwie einbauen und kann ja die nicht einfach mal hinten runterfallen lassen. Ja. Und das habe ich tatsächlich am Anfang nicht bedacht, dass ich da so viel im Hinterkopf behalte. Muss.
Du hattest gerade kurz in so einem Nebensatz erwähnt, so hoch, da kommt ja noch eine Figur oder so. Mhm. Heißt es, du weißt manchmal gar nicht genau, was als nächstes passiert? Also, oder wie viel weißt du schon, bevor du dich hinsetzt zum Schreiben?
Also ich weiß, oder besonders bei dem Buch war es so, ich kannte die ganze Rahmenhandlung. Also ich wusste genau, was ich im Groben erzählen will. Ich wusste, wie es anfangen soll und ich wusste, wie es endet. Hm. Aber ich bin keine Art von Autorin, die wirklich jedes Kapitel bis zum letzten durchgeplottet hat. So kann ich gar nicht schreiben. Bei mir ist es so, ich habe eine grobe Handlung im Kopf, weiß ungefähr, was ich erzählen will und dann setze ich mich hin und schreibe. Und es kann durchaus passieren, dass während ich am Schreiben bin, dass mir da eine Idee kommt, ich irgendeinen Einfall habe, irgendwas, was ganz gut passt, und dann verändere ich das. Das ist jetzt im zweiten Buch auch gewesen, da gibt es eine Schlüsselszene, von der ich gar nicht wusste, dass es eine Schlüsselszene wird, weil ich wollte schon einen Konflikt zwischen diesen beiden Figuren, aber der hat sich dann tatsächlich komplett anders entwickelt, als ich mir das gedacht habe. Und dann hat sich das aber ganz gut zusammengefügt. Also deswegen kann es durchaus mal sein, dass ich eine neue Figur mit einbeziehe oder dass ich eine Figur sich verändern lasse, die vielleicht gar nicht dafür vorgesehen war. Also so, wie es mir halt in dem Moment am passendsten erscheint.
Mhm. Und wie schreibst du oder wo schreibst du?
Also tatsächlich immer dann, wann und wo, wie ich kann. Weil ich habe ja aktuell 2 Jobs. Das heißt, ich arbeite jeden Tag 10 Stunden und habe dann noch halt die Schreiberei, den Mann, den Hund, den Haushalt. Und meistens ist es tatsächlich so, dass ich sehr viel halt abends oder in der Nacht schreibe. Weil ich da tatsächlich auch am kreativsten bin oder auch mal zwischendrin oder mal am Wochenende, an Sonntagen. Also dann und wann, wenn sich's halt ergibt. Und meistens eigentlich tatsächlich auf meiner Couch. Also ich habe dann meinen Laptop und dann sitze ich meistens im Schneidersitz oder klemme mir ein Kissen drunter und dann tippel ich halt. Ich weiß, ergonomisch ist es eine Katastrophe und ich merke das des Öfteren auch, dass dann der Rücken schmerzt. Natürlich schreibe ich auch ab und zu mal an meinem Schreibtisch, aber tatsächlich meistens auf der Couch.
Wenn du doch aber eine Deadline vor dir hast, dann ist da ja wahrscheinlich auch ein Druck hinten dran, oder? Also dann kannst du ja nicht einfach so sagen, naja, heute schreibe ich mal, ach, heute nicht.
Ja, wobei Deadline ist halt so eine Sache, weil ich bring's ja als Selbstpublisher raus. Also ich habe jetzt noch keinen Verlag, der hinter mir steht. Also falls Verlagsmenschen hier zuhören, ich bin offen für Verhandlungen. und tatsächlich mache ich mir den Druck dann schon selber, weil klar, ich müsste es jetzt nicht am 31.10. rausbringen. Das steht mir tatsächlich frei. Aber ich kenne das als Leser und ich hasse das, wenn man eine Reihe anfängt und dann 80 Millionen Jahre warten muss, bis die irgendwann mal fortgesetzt wird. Und ich möchte natürlich das auch fertig kriegen. Ich bin auch heiß drauf. Ich will jetzt, dass das fertig ist. Und deswegen habe ich mir das halt für mich vorgenommen, dass ich halt gerne die 3 Bücher innerhalb von 3 Jahren erscheinen lassen möchte. Jedes Jahr am 31.10. ein Band. Weil das natürlich auch so ein bisschen gut fürs Weihnachtsgeschäft ist, kurz vorher. Das kann man ja noch mitnehmen. Ne? Und ja, ich meine, klar ist da ein gewisser Druck dahinter. Ich meine, würden jetzt alle Stricke reißen oder irgendwas würde passieren, dann muss ich in den sauren Apfel beißen. Dann muss ich das irgendwie verschieben. Aber ich bin eigentlich recht gut, was Zeitmanagement angeht. Und ich plan mir das tatsächlich schon so ein, dass ich das eigentlich sehr gut handeln kann, sogar auch noch ein bisschen Puffer dazwischen habe. Und wenn ich tatsächlich schreibe, dann schreibe ich recht schnell. Also wenn ich wirklich im Flow bin und in meiner Kreativität bin, dann ist ein Kapitel pro Tag auf jeden Fall machbar.
Wow, also dann fließt es auch so richtig.
Ja.
Also auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich mal wieder Phasen, da kannst du weniger schreiben oder dann hast du auch gar keine Kreativität oder blockierst dich selber oder irgendwie willst nicht. Und das gleicht sich dann bei mir wieder gut aus, weil ich halt, wie gesagt, die Phasen habe, wo es da wirklich läuft, wie geschnitten Brot, wie man so schön sagt. Und dann gibt es halt Phasen, da läuft es halt nicht so. Aber im Groben und Ganzen ist der Zeitrahmen schon so berechnet, dass ich ganz gut hinkomme.
Du hattest auf deiner Webseite auch sehr schön aufgelistet, was für Schritte nötig sind, um ein Buch zu veröffentlichen und dass auch kaum jemand so eine Vorstellung davon hat, wie unglaublich viel Arbeit da hinten dran steht. Von der Idee über die Entwicklung, über die Verzweiflung, was ich auch schön finde, dass die einen eigenen Punkt bekommen hat, übers Testlesen, Lektorat, Marketing, Cover finden, Verlag suchen oder auch nicht und dann in die Veröffentlichung gehen. Und das machst du ja alles selbst, ne? Also natürlich hast du halt Menschen, die du dann fragen kannst, ob sie dir zum Beispiel das Lektorat übernehmen, aber du musst ja alles aus deinem eigenen Antrieb heraus machen.
Natürlich, also es ist schon eine gewisse Arbeit, also ich kenne es von vielen Bekannten oder auch von Leuten, die mich von früher kennen, die dann sagen, ey, hast ein Buch geschrieben, wie cool und so. Ich meine, ja, du hast ja schon immer geschrieben, das ist ja nichts. Nein, es ist nichts. Das Schreiben tatsächlich ist für mich, für meine Art, wie ich mache, tatsächlich das, was die wenigste Zeit kostet. Das ist für mich eigentlich das, was ich gern mache, das, was ich kann, wo ich mich wirklich wohl drin fühle. Aber alles außenrum ist wahnsinnig viel Arbeit. Und klar, beim ersten Buch, ich stand teilweise Nächte da und ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wie ich weitermachen soll, ob ich weitermachen soll. Ich sage jetzt auch ganz noch oft, wenn ich schreibe zu meinem Mann, wenn ich mal wieder nicht weiterkomme, guckt er mich an, der sowas ist. Ich sage, ach, lass mal die Schreiberei, ich werde jetzt Ballerina. Sagt er, nö, das ist jetzt zu spät. Und es gibt halt immer wieder Phasen, wo du halt wirklich zweifelst. Ne? Es ist wirklich so. Ja. Aber wenn du organisieren kannst, und ich kann organisieren, ich liebe organisieren, ich bin so ein richtiger Monk. Wenn du im Wörterbuch nach Monk guckst, siehst du mein Bild, weil ich bin das. Das hat auch natürlich viel mit der Ausbildung als Buchhändlerin zu tun. Da musst du strukturiert sein, da musst du gewisse Abläufe machen. Hast auch einen gewissen Ordnungszwang entwickelt, weil die Präsentation muss stimmen, deswegen auch in meinem Haus. Alles ordentlich und es ist immer in Dreier- oder Fünfergruppen präsentiert, weil so geht es. Es muss immer eine ungerade Zahl sein. Da nimmt man doch viel mit fürs Leben. Ich habe natürlich am Anfang, die Idee hatte ich, das Schreiben wusste ich, war auch kein Problem. Ich wusste, wo ist mein Defizit. Ich wusste, oder was heißt Defizit, aber ich wollte für mich selber das professionell machen. Ich wollte, dass wenn die Bücher, also die Leser schon bereit sind, für mich Geld auszugeben, dann sollen sie auch das Beste bekommen, was ich ihnen bieten kann. Natürlich wäre das Schönste und das Einfachste gewesen, das über einen Verlag zu machen. Mhm. Allerdings heutzutage an einen Verlag zu kommen, ist fast unmöglich. Du musst es meistens über eine Agentur versuchen, aber die Agenturen, die sind alle voll. Da gibt's Wartelisten, da musst du sehr, sehr viel Glück haben, dass du in eine Agentur kommst. Und wenn du nicht in der Agentur kommst, kommst du nicht in den großen Verlag. Das heißt, es bleiben dir kleine oder mittlere Verlage. Die wiederum nehmen aber ganz selten Fantasy, weil Fantasy, ob man es glaubt oder nicht, in den letzten Jahren eher so in den Nischenbereich gerutscht ist. Das finanzielle Risiko ist denen zu hoch. Und das heißt, du kannst dann entweder nicht unterkommen oder nicht in der Art, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, alles klar, jetzt reicht's, ich mache es jetzt als Selbstpublisher. Habe mich dann in Facebook verschiedenen Gruppen angeschlossen, habe mich informiert, habe geguckt, was brauche ich, wie muss ich's, wie geht's. Habe dann da auch meine super Lektorin gefunden. Ich liebe sie, ehrlich, die ist die geilste von allen, die ist so toll.
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus, Liesel, ich liebe dich. Dann fuchst man sich so durch, dann lernt man, wie geht ein Lektorat, dann lernt man auch den Unterschied, was ist ein Korrektorat, dann lernt man auch, wie mache ich einen Buchsatz, brauche ich einen Buchsatz, wie mache ich den Buchsatz, und dann musst du dich natürlich nach einer Plattform erkundigen, wo du das halt veröffentlichen willst, was hat es für Vorteile, dann musst du den Probedruck machen. Ich denke, mir hat relativ gut dabei geholfen, dass ich eben aus diesem Buchbereich komme, dass ich weiß, wie eigentlich eine Buchveröffentlichung abläuft oder ein Buch sich entwickelt. Das haben wir ja in der Ausbildung auch dran genommen. Aber ich denke halt tatsächlich, dass mir das sehr geholfen hat, dass ich schon vorher wusste, wie es eigentlich laufen müsste. Mhm.
Es stand auch bei dir dabei beim Thema Idee, also dass man erstmal eine Idee haben muss für ein Buch. Der Satz, man muss eine Verbindung zwischen etwas Bekanntem und etwas Neuem schaffen. Den Satz habe ich nicht verstanden.
Bei Lesern ist es so, wenn Leser sich für ein Buch entscheiden, möchten Leser natürlich gerne etwas lesen, was sie nicht kennen, weil was ich kenne, lese ich nicht nochmal. Das ist ja langweilig. Warum soll ich es nochmal lesen? Du darfst aber einen Leser, finde ich, auch nicht zu sehr überrumpeln, indem du was schreibst, wo kein Mensch eine Ahnung von hat, wo man sich denkt, hä? Was? Warum? Und deswegen war das mir wichtig, dass ich was finde, was den Lesern bekannt ist, wie zum Beispiel die Elemente, Magie, eine Liebesgeschichte, aber das auf eine ganz neue Art und Weise interpretiere. So hat der Leser beim Lesen das Gefühl, hey, ich weiß voll, was abgeht, ich kenne das, ich habe schon mal so was Ähnliches gelesen. Wenn er es dann aber liest, denkt er sich, hey, nee, so habe ich das ja noch nie gesehen oder noch nie gelesen. Und das ist mir ganz wichtig, dass man da diesen schmalen Spalt zwischen bekannt und nicht bekannt schafft. Weil heutzutage bei der Menge an Büchern, die es gibt und die jährlich erscheinen, du kannst das Rad nicht neu erfinden. Du kannst dir nicht was komplett Neues ausdenken. Du solltest aber auch nicht irgendwas nehmen und einfach was Ähnliches draus machen. Das ist das, was ich bei diesen ganzen Sexromanen, die jetzt da so groß sind, so schlimm finde. Mit Shades of Grey hat's angefangen und danach hat jeder sein eigenes Ding rausgebracht, aber im Endeffekt ähneln sie sich alle. Es ist immer ein dominanter Typ und eine etwas zurückhaltendes Mädchen. Meistens ja, hat er noch Geld. Es ist halt immer dasselbe, weißt du? Und das ist halt wichtig, oder war mir wichtig, dass es nicht sowas wird, dass es irgendwie nichts zu abgekupfertes ist, aber halt auch nichts, was so komplett überfordernd ist.
Wie lange hat denn jetzt das alles gedauert? Also zum einen das Schreiben, aber dann auch der Prozess, bis es veröffentlicht war. Was sind das für Zeiträume?
Also beim ersten Buch, da hat es natürlich wahnsinnig lang gedauert, weil ich da ja noch immer nur nebenbei geschrieben habe. Da habe ich auch immer mal nur so ein Kapitel geschrieben, dann habe ich monatelang wieder nichts gemacht, weil ich da ja auch noch gar nicht wusste, wo will ich hin, Verlag oder doch Dings. Aber als ich dann wusste, was ich machen will und wie ich es machen will, ging es tatsächlich ganz schnell. Also damals zu dem Punkt, wo ich mich entschieden habe, jetzt kommt's raus, bis zur Veröffentlichung waren es circa 4 Monate. Da muss ich aber sagen, da hatte ich die Geschichte schon fertig geschrieben, die wurde nur nochmal bearbeitet. Jetzt beim zweiten Buch habe ich Anfang Januar angefangen zu schreiben, Anfang August war ich fertig und jetzt mit der ganzen Bearbeitung und bis das alles durch ist, ist es Ende Oktober. Also kannst du rechnen, ungefähr so 10 Monate.
Das ist aber weniger, als ich mir jetzt vorgestellt habe bei diesen ganzen Schritten, die da auch nötig sind.
Also ich denke mal, du wirst natürlich auch von Buch zu Buch wird es natürlich einfacher oder du wirst routinierter, sag ich mal. Und bei mir ist es ja jetzt so, Band 2 und 3 sind ja Folgeromane. Das heißt, ich fange ja nicht wieder von vorne an. Ich erweitere es ja nur, beziehungsweise vervollständige es. Wenn ich jetzt natürlich wieder mit einem neuen Buch anfange, dann wird das sicherlich mehr Zeit ins Land gehen, weil dann geht ja alles los. Du musst die ganze Geschichte wieder entwickeln, Figuren, Titel. Also das kann natürlich sein, dass das dann viel mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, ja. Du hattest ja, glaube ich, auch schon Lesungen, ne? Und öffentliche Auftritte mit deinem Buch oder deinen Büchern. Nee, dein Buch, weil das andere kommt ja jetzt. Genau, genau. So rum ist es. Was machst du da so? Wie sind da so die Rückmeldungen? Wer kommt da so?
Also bis jetzt läuft es eigentlich ehrlich gesagt ganz gut. Also meine erste Lesung, da wusste ich noch gar nicht, worauf ich mich einlasse. Die ist auch hat relativ schnell stattgefunden, ungefähr einen Monat, nachdem der erste Band erschienen war. Das war bei mir hier in Untersimau im Ort in so einem Treffen für Jung und Alt. Da bin ich hin, hatte gefragt, hey, darf ich doch bei euch eine Lesung machen? Und für die war das auch neu, das hatten die auch noch nicht. Und da haben wir gesagt, ach ja, komm, machen wir doch mal. Und das war ganz schön, da waren tatsächlich nicht so viele Leute, ich glaube 10 Stück oder so waren anwesend. Ja, war alles noch, ich war sehr nervös, ich wusste nicht genau, wie mache ich es, aber es war wirklich schön und ich habe auch ein bisschen signiert, das sind auch tatsächlich auf meiner Homepage auch, das sind die Bilder mit dem Weihnachtsbaum drauf, das sind tatsächlich die von der ersten Lesung. Und danach hatte ich noch verschiedene Lesungen, meine letzte jetzt tatsächlich war bei der Buchhandlung Thalia, da wo ich auch die Ausbildung gemacht habe, da durfte ich lesen. Das war für mich ein super Highlight, weil ich das immer gesagt habe. Ich hatte ja auch schon das Buch geschrieben, als ich noch in der Ausbildung war und habe zu den Leuten gesagt, irgendwann steht mein Buch hier und dann komme ich hier als Autorin und ich lese. Und dann war es tatsächlich soweit und das war tatsächlich ein ganz cooles Feeling. Und natürlich, du wirst routinierter, du hast mehr Erfahrung, du weißt dann auch, wie baust du das Ganze auf, welche Stellen liest du. Mir machen Menschenmengen überhaupt überhaupt nichts aus. Es können zwei vor mir sitzen oder 200. Das ist mir total egal. Die Menge macht's für mich nicht. Ich habe da kein Lampenfieber oder bin nervös oder so. Und ich bin halt einfach ich. Die Leute haben vielleicht den Eindruck, oh, die ist peinlich oder guck, was die macht oder so. Aber ich bin halt, wie ich bin. Bestes Beispiel. Ja, whatever. Ja, bestes Beispiel bei Thalia. Ich hatte an dem Tag ziemliche Zahnschmerzen. Also das hat, ich habe wirklich Schmerzen gehabt und habe Schmerzmittel genommen gehabt. Und ich wusste nicht, ob diese Tablette die Lesung übersteht oder die Wirkung zwischendrin verliert. Und dann habe ich halt gleich gesagt, bevor ich angefangen habe, ich so, Leute, falls ich später in die Tasche greife und eine Pille rausziehe, keine Sorge, es sind nur Schmerzmittel. Und das hätte ich nicht kommunizieren müssen. Ich hätte es auch still und heimlich rausnehmen können. Aber ich dachte, warum nicht? Jeder kennt ja, das, jeder weiß, wie das ist. Das ist doch
sympathisch, ja, genau.
Und so bin ich halt einfach. Und ich hatte auch eine Lesung in der Schule bei uns im Ort, bei einem Gymnasium. Und da war ich tatsächlich vor 80 Schülern aus der 8. Klasse, weil es überlegen tatsächlich einige Schulen hier im Ort jetzt, ob sie mein Buch als Klassenlektüre nehmen wollen für die 8. Klassen. Und das wäre halt mega. Die Schule, bei der ich diese Lesung hatte, die hätten es auch genommen, aber wir haben es zeitlich nicht mehr hinbekommen. Deswegen habe ich halt nur eine normale Lesung gehalten und vor 80 Schülern, das ist was ganz anderes, Jugendliche, Teenager, diese Geräuschkulisse, ich habe gedacht, ich wäre taub, das war Wahnsinn. Aber es ist halt ganz anders, weil Kinder und Jugendliche stellen dir ganz andere Fragen, als es Erwachsene tun.
Was interessiert die so? Hast du ein Beispiel, was fragen die?
Da war die erste Frage, was verdient man? Dachte ich mir, okay. Da habe ich gesagt, ja, unterschiedlich.
Ja, dann wurde Geld halt verdient auch, man da, ja.
Genau, dann wurde halt auch gefragt, ob es eine spezielle Ausbildung dafür gibt, was ich für einen Schulabschluss habe, solche okay, grundlegenden so Sachen halt. Ja. Genau. Mhm. Und bei Erwachsenen, die fragen dann halt eher so Sachen eher direkt zum Buch, ne? Die Figuren und hin und her. Also es ist schon immer unterschiedlich. Und du merkst halt, Kinder nehmen kein Blatt vor den Mund. Die haben mich alles gefragt, weißt du? Die haben nicht drüber nachgedacht, denen war das egal, wie das jetzt rüberkommt, ne? Oder ja, ob ich das vielleicht komisch auffassen könnte oder so, ne? Die haben halt dann auch sehr viele private Sachen gefragt, weil mein Mann ist ja immer dabei, der unterstützt mich so gut er kann und der hilft mir beim Aufbau. Dann haben sie dann auch gesagt, ist der da hinten da dein Ehemann? Ihr seid aber noch jung und so, ne? Ihr habt ja schon geheiratet. Also Sachen, die Erwachsene halt nie fragen würden, weißt du?
Ja, ja.
Und das ist dann halt auch sehr putzig, finde ich.
Ich finde das schön, dass du gerade bei mir mit einem Vorurteil aufräumst, weil wenn ich mir einen Fantasy-Buchautor vorstelle, dann stelle ich mir eine Person vor, die sehr introvertiert ist, die so zurückgezogen in ihrer eigenen Welt irgendwie ne, Zeit lieber verbringt als in der realen Welt. Und wenn dann sowas ansteht wie eine öffentliche Lesung, dann ist das super aufregend und Menschen und so. Und du bist ja anscheinend das genaue Gegenteil.
Ja, doch. Also ich bin alles andere als introvertiert.
Ja, wie schön. Also ich finde das immer ganz schön, wenn mit so Bildern mal aufgeräumt wird und gezeigt wird, es geht natürlich auch völlig anders, ja. Wie ist es dann für dich, wenn du Rückmeldungen bekommst auf dein Buch? Also Menschen haben ja dann auch vielleicht andere Bilder im Kopf, als du sie hattest, oder die verbinden mit dieser Geschichte was anderes, oder was kriegst du so für Rückmeldungen?
Also es ist natürlich immer wahnsinnig spannend zu hören, wenn jetzt jemand mein Buch liest. Also das ist natürlich auch schon in der Entwicklungsphase, wenn jetzt zum Beispiel die Testleser das haben oder auch meine Lektorin, wenn sie sich das erste Mal durchliest und ihre Kommentare hinterlässt oder auch mein Ehemann, der muss sich ja jedes Kapitel im Entstehungsprozess schon anhören. Das ist natürlich immer interessant zu hören, ob er das dann gut findet oder schlecht findet. Und ich finde es tatsächlich interessant, weil klar, ich habe eine gewisse Sicht auf das Buch und ich werde das nie aus der Sicht eines Lesers leider erleben, weil ich ja alles weiß. Ich weiß, wann passiert's, warum passiert's.
Und deswegen überrascht,
Genau, und deswegen finde ich das wahnsinnig spannend, wenn die Leute mir dann davon erzählen und mir auch einzelne Szenen wiedergeben, um rauszufinden, wie kam das an? Ist es so angekommen, wie ich mir das gedacht habe? Oder war es gar nicht so spektakulär, wie ich dachte? Oder haben sie es vielleicht total missverstanden? Also es ist tatsächlich immer unterschiedlich. Für die einen ist es halt, die sagen, das Buch, ja, die Sophia, die ist mir ein bisschen zu kindisch. Dann denke ich mir, Ja, aber sie ist halt auch erst 16. Und natürlich ist Sophia oder entwickelt sich Sophia im Laufe des Buches, aber ich kann den Aspekt nicht auslassen, dass 16-Jährige einfach manchmal kindisch sind und halt einfach unüberlegte Entscheidungen treffen, weil mir ist es wichtig, dass mein Buch authentisch wirkt. Und ich kann eine 16-Jährige nicht total abgeklärt durch die Geschichte laufen lassen, weil keine 16-Jährige so ist. Also es ist wirklich immer interessant. Also ich habe schon alles gehört, Gutes, Schlechtes, es war echt schon alles dabei.
Was ist der beste Weg, um sich ein Buch von dir zu kaufen? Also was ist für dich am besten? E-Book, Amazon, Buchhandlung?
Also tatsächlich bleibt es dem Leser völlig frei, wie er das machen möchte. Wenn du so rausbringst, du verdienst eigentlich immer das Gleiche. Es ist egal,
Wirklich?
wo
Also
es.
auch wenn du jetzt bei Amazon bestellst, es kommt dann trotzdem bei dir was an?
Natürlich, natürlich.
Cool.
Also das tatsächlich, wo ich das meiste in Anführungszeichen verdiene, ist tatsächlich, wenn man über ePubli selber bestellen würde. Bei ePubli, der Bestellprozess ist aber ein bisschen kompliziert, weil das eigentlich eher eine Plattform ist, um Bücher zu veröffentlichen. Und bis man zu dem Bereich kommt, wo man kaufen kann, muss man sich erst ein Konto also einrichten. Dann
Ach so,
muss man da irgendwie durch. Und das
viele
möchte ich dem
Hürden.
Leser ungern zumuten, weil das ist sehr verwirrend. Ansonsten wirklich, ob es Amazon ist, ob man in die Buchhandlung geht, ob man es als Print kauft, ob man als E-Book kauft. Alles, was gekauft wird, kommt am Ende bei mir an. Natürlich verdiene ich an einem E-Book ein bisschen mehr als an einem Taschenbuch, weil natürlich beim Taschenbuch noch die Produktionskosten dazwischen geschalten werden, ne? Aber der Leser, und das war mir wichtig, deswegen habe ich mich für ePubli als Plattform entschieden, dass es dem Leser frei steht, wo er kauft. Hätte ich mich jetzt zum Beispiel für Amazon entschieden, dann wäre ich zum Beispiel an Amazon gebunden gewesen, dass die Leute zum Beispiel das E-Book nur bei Amazon bekommen, und das wollte ich nicht. Und dadurch, dass ich es über ePubli gemacht habe, habe ich halt die Möglichkeit, dass ich im VLB bin, also dem Verzeichnis lieferbarer Bücher. Das bedeutet, jede Buchhandlung kann mein Buch bestellen, und jetzt kommt das, was am wichtigsten ist, sie kann es remittieren. Und das ist das, was Buchhändler brauchen. Buchhändler bestellen nichts von Selbstpublishern oder unbekannten Autoren, wenn sie die Bücher nicht zurückschicken können. Da meine aber remittierbar sind, hab ich jetzt Bücher schon in Buchhandlungen stehen.
Ich kenne das Wort remittierbar gar nicht.
Also das ist praktisch, wie Retoure kannst du dir das vorstellen. Also wenn Buchhandlungen Bücher bei den Barsortimenten bestellen, also sind es in Libri und KNV, dann können die Bücher wieder zurückschicken. Das heißt, es kommt ein Buch raus, wie jetzt meins zum Beispiel, und die sagen, hey, du pass auf, wir hätten gern mal 40 Stück. Dann bestellen die, KNV liefert die präsentieren die. Irgendwann nach einem Monat, zwei oder drei, merkt die Buchhandlung, ja, das geht nicht, das können wir nicht, brauchen wir zu viel Platz, weil der Platz ist nun mal begrenzt in den Buchhandlungen. Pass auf, wir haben die Hälfte verkauft, die Hälfte schicken wir zurück. Dann lassen die sich so einen Schein ausdrucken, legen die Bücher in die Kiste, nehmen die zurück und KNV lagert die dann ein für die nächste Buchhandlung. Und das kostet die Buchhandlungen nichts. Also das heißt, sie können es kostenlos zurückschicken. Und wenn eine Buchhandlung diese Möglichkeit nicht hat, dann bestellen die sehr, sehr ungern oder wenn dann auch nur sehr wenig, weil die am Ende auf diesen Büchern sitzen bleiben. Die müssen die dann aufheben oder auf eigene Kosten entsorgen.
Okay, ja, das wusste ich tatsächlich alles noch nicht. Danke für den Einblick.
Gerne.
Hast du jetzt demnächst noch mehr Lesungen? Also wenn dann auch dein zweites Buch rauskommt, ist da schon was in Planung?
Also es ist tatsächlich jetzt im September, am 21.09., da findet bei uns in einer Ortschaft, die nennt sich Witzmannsberg, findet die Frauenzaubermesse statt. Das ist auch was ganz Süßes. Da
Moment,
kam
das
ich.
muss ich kurz. Die Frauenzaubermesse in Witzmannsberg, das ist ja der Hammer.
Genau, also
Ja.
das ist tatsächlich auch ganz spontan entstanden, nämlich die Vorsitzende vom Frauenzauber, die war bei meiner Lesung bei Thalia und die fand mich so süß und so sympathisch und hat mich dann eingeladen und hat gefragt, ob ich denn auch gerne bei der Messe mitmachen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, warum denn nicht? Und dann hat sie mir alles zukommen lassen und ich finde das sehr toll. Das ist eine Messe von Frauen für Frauen. Also da stehen halt die Frauen im Fokus. Alle Frauen, die irgendwie selbstständig sind, ob es Künstler sind, ob es Unternehmerinnen sind. Also es ist wirklich alles vertreten, um halt auch mal zu zeigen, dass auch Frauen in starken Führungspositionen bestehen können oder auch Frauen. Natürlich sind Männer auch gern gesehen, also mein Mann darf auch rein, also das habe ich schon gefragt. Und es ist halt so eine schöne Veranstaltung und da bin ich halt mitvertreten. Ich habe da meinen eigenen kleinen Tisch, wo ich meine Bücher verkaufe, wo ich auch mein Merchandising anbiete, wo ich dann aber an dem Tag auch noch eine kleine Lesung halte, wo ich eine Verlosung mache, wo die Leute mir Fragen stellen können. Und dann war es das tatsächlich erstmal zum ersten Band, weil Ende Oktober ist ja dann der Release. Da bin ich jetzt auch gerade schon in Marketingvorbereitungen. Ich habe schon mit meinen Bloggern gesprochen. Meine Testleser sind schon total aktiv. Es wird gerade schon weiteres Merchandise für den zweiten Band hergestellt, das wir dann ankündigen müssen. Und dann gucke ich natürlich, sobald ich damit fertig bin, wo mache ich die Lesungen. Es stehen natürlich jetzt auch noch die Rückmeldungen für die Schullektüre aus, weil bei uns in Bayern sind jetzt ja noch Sommerferien. Das geht ja, glaube ich, noch bis Anfang, Mitte September. Und da warte ich halt jetzt noch auf die Rückmeldungen der Verantwortlichen, ob diese jetzt als Schullektüre genommen wird. Weil natürlich, wenn die das als Schullektüre nehmen, bin ich danach an der jeweiligen Schule, um halt nochmal eine Lesung zu halten, Fragen zu beantworten. Cool. Ja. Und das entwickelt sich jetzt halt alles erst in der nächsten Zeit.
Wow. Du hast eine Webseite, auf der stehen auch die Infos zu deinen öffentlichen Auftritten und auch die Infos, wo man deine Bücher findet. Du hast Instagram und Facebook. Also ich setze deine Links in die Shownotes von dieser Podcast-Folge und dann kann man ganz mal lieb nach von dir schauen. Ja.
Ich habe sogar noch meinen TikTok vergessen. Ich habe nämlich jetzt auch TikTok. Oh.
Okay, das kannst du mir gerne den Link auch noch schicken.
Den schicke ich dir dann noch, weil das muss ich nämlich noch ergänzen tatsächlich. Das habe ich noch nicht so lange.
Okay. Vielleicht noch die Frage, willst du jetzt bis an dein Lebensende weiter Bücher schreiben? Also ist das jetzt so der Plan? Nach der Trilogie geht's dann nahtlos weiter mit dem nächsten?
Also es wäre natürlich der Traum. Ne? Also wenn du schreibst, wäre es natürlich der Traum, dass du sagst, du kannst wirklich bis zum Ende deines Lebens das machen. Und natürlich wäre es auch schön, wenn du davon leben könntest. Tatsächlich ist es natürlich sehr schwierig, nur vom Schreiben zu leben. Es gibt wirklich nur eine Handvoll Autoren, die das wirklich können, weil einfach das ist so viel heutzutage. Aber schreiben werde ich definitiv weiter. Ich habe natürlich noch 100.000 andere Ideen im Kopf, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, dass ich als nächstes aber erstmal einen Einzelband schreibe, weil ich nicht schon wieder die Geduld für eine Trilogie habe. Und ich würde halt auch gern mal vielleicht so eine Band mit so Kurzgeschichten rausbringen, sofern mir das behagt, weil ich bin eigentlich nicht so der Kurzgeschichtenmensch, aber ich guck mal. Und halt gerne irgendwas mit Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist mein absolutes Lieblingsfest im Jahr. Und da würde ich halt auch gerne da so irgendwie eine Geschichte rausbringen. Also Ideen sind auf jeden Fall genug vorhanden. Und solange meine Lektorin nicht sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, mache ich das. Aber wenn sie irgendwann mal sagt, sie will nicht mehr, dann wird's wirklich richtig schwierig.
Okay, also ihr seid ein Team. Euch gibt's
absolut.
Nur ein
Team. Also wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern wir sind richtige Freunde geworden. Mhm. Wir sind auch ungefähr gleich alt. Sie ist auch auf meiner Wellenlänge. Wir verstehen uns total gut. Also mit ihr ist das Arbeiten einfach toll und ich vertraue ihr auch. Und das ist tatsächlich sehr schwierig am Anfang gewesen, Leute zu finden, denen du vertrauen kannst. Weil du gibst ja dein Baby aus der Hand, dein Buchbaby und gibst es irgendwelchen Fremden und weißt dann nicht, was passiert damit. Dann weißt du auch nicht, wird es verteilt, geht es irgendwo hin, wird deine Idee genommen, bevor du die Möglichkeit hast, es zu veröffentlichen. Also das war am Anfang schon sehr wichtig, Leute zu finden, denen du vertrauen kannst. Aber bei ihr habe ich von Anfang an gar kein schlechtes Gefühl gehabt und deswegen bin ich total froh, dass ich sie als Lektorin habe.
Schön. Es gibt ja immer noch eine letzte Frage, die stelle ich immer am Ende meiner Gespräche. Okay. Die würde ich dir jetzt auch stellen. Was wünschst du dir?
Also ich wünsche mir tatsächlich, jetzt könnte man wahrscheinlich erwarten, ja, hier, ich will reich und berühmt werden und total bekannt. Nein, also es wäre natürlich toll, wenn man die Arbeit, die ich investiere, vielleicht irgendwie sieht und anerkennt, aber das ist nicht das Ziel. Ich wünsche mir tatsächlich, dass die Leute wieder mehr lesen. Ich möchte, dass die Welt entschleunigt. Es gibt so vieles, was in dieser Welt passiert, vieles Schreckliches auch. Und wir stehen immer nur unter Stress, wir sind immer nur unter Druck. Und es ist so schön, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, sich in eine andere Welt zu träumen und einfach mal zu entspannen. Und das wünsche ich mir. Es gibt halt auch schon Hoffnung, meine Kleine, mein Sonnenscheinchen, die ist jetzt 12 und die hat es absolut verinnerlicht. Die ist eine Lesemaus, die liest nur. Die ist, ich meine, klar, sie ist auch mal am Handy, ne? Aber im Vergleich dazu liest sie. Und das ist so toll, wenn du ein Kind lesen siehst und einfach diese Begeisterung hast. Und das wäre halt toll, wenn das vielleicht ein bisschen mehr
in der Welt wäre.
Schön. Sehr schön. Vielen Dank, Vanessa. Hat Gerne. Mich total gefreut. Ich finde deine Energie sehr ansteckend und sehr erfrischend. Also ich freu mich irgendwie total. Und ja, wünsche dir einfach mal alles Gute für deine ganzen kommenden Projekte und dass du noch ganz viel von der Energie behältst.
Danke dir. Also ja, die Energie, die fließt durch meine Adern. Das ist wahrscheinlich mein schottisches Erbe oder so. Das ist da, das muss durch. Auf jeden Fall vielen Dank. Auch danke, dass ich hier sein durfte, dass du mir da auch die Chance gibst. Und ich bin schon ganz gespannt, wenn die Podcast-Folge da ist. Die werde ich mir sofort anhören, weil ich finde sowas immer ganz, ganz toll.
Cool. Danke dir.
Und vielen Dank, liebe Hörenden, für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet alle Links zu Vanessa Funk und zum Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Ich freue mich immer über Feedback oder wenn ihr den Podcast mit anderen teilt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Vielleicht sind ein paar fantastische Träume und Ideen dabei. Bis bald. Tschüss!